im Sommer, der ja noch gar nicht so richtig zu Ende ist, genauer im Juni, während der besonders heißen Tage, haben wir häufiger gehört, dass sich der Klimawandel in Europa schneller entwickelt als in anderen Teilen der Welt. Europa erwärmt sich danach schneller als andere Kontinente. Weniger oft haben wir gehört, warum das eigentlich so ist. Das bisherige Wissen darüber, das noch lange nicht vollständig ist, ist vor einigen Tagen im Spektrum der Wissenschaft zusammengestellt worden. Aber vor aller Ursachenforschung liegt natürlich eine Betrachtung der Fakten. Unser Kontinent hat 2026 bisher 5 Hitzewellen mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius erlebt, mit verbreiteter Trockenheit und verheerenden Waldbränden. Wohlgemerkt, es geht um Europa, nicht um Deutschland. Der Vergleich zu anderen Kontinenten fällt eindeutig aus. Auch Teile Nordamerikas, Nordasiens und des Nahen Ostens erwärmen sich schnell. Im Hinblick auf die Mittelwerte liegt Europa mit bis zu 0,5 Grad Erwärmung pro Jahrzehnt hier zwar nicht allein an der Spitze, aber es gehört zu den Rekordhaltern. Bei den sommerlichen Extremwerten sticht der Kontinent aber ganz eindeutig heraus. Die durchschnittlichen Tageshöchstwerte stiegen 2,4 Mal schneller als im globalen Durchschnitt. Die Temperaturen an den heißesten Tagen sogar 3,3 Mal so schnell. Zwar werden Hitzewellen überall länger und stärker, in Europa vollzieht sich dieser Trend aber 3 bis 4 Mal schneller als in anderen Regionen der nördlichen Halbkugel. Erst langsam schält sich heraus, warum es diesen Unterschied gibt, und es scheint einmal wieder so zu sein, dass dafür mehrere unterschiedliche Ursachen verantwortlich sind. Ein beträchtlicher Teil des Problems geht aber auf den Menschen zurück, und zwar darauf, wie er die Landschaft über Jahrzehnte und Jahrhunderte verändert hat. Wie eine Region auf den Klimawandel reagiert, hängt nämlich auch davon ab, wie die Landoberfläche dort aussieht. Menschliche Siedlungen und landwirtschaftlich genutzte Flächen zum Beispiel heizen sich in vielen Fällen schneller auf als naturbelassene Gebiete. Gebäude und Straßen speichern Hitze, sodass sich besonders in den Hitzeinseln der Städte die Luft nachts langsamer abkühlt. Und die seit Jahrhunderten betriebene Entwässerung in der Landschaft führt dazu, dass Wasser fehlt. Dadurch werden Dürren und Brände wahrscheinlicher und es kann signifikant weniger Oberflächenwasser verdampfen. Gerade diese Verdampfung aber ist wichtig. Denn die für die Verdampfung erforderlichen Energiemengen werden nicht mehr abgeführt, weil es sie eben nicht mehr gibt, und die Temperatur über den trockenen Böden steigt dadurch. Ein zweiter Grund ist überraschenderweise die sinkende Luftverschmutzung. Das ist nur einerseits eine gute Nachricht, weil die durch Luftverschmutzung ausgelösten Gesundheitsschäden und die Versauerung der Wälder zurückgehen. Andererseits haben die feinen Schwebteilchen der verschmutzten Luft einen Teil der Sonnenstrahlung zurückgeworfen und damit die Wolkenbildung gefördert. Europa ist dadurch abgekühlt. Mit der verbesserten Luftqualität bekommt dieser Kontinent jetzt aber die vollen Auswirkungen des Klimawandels zu spüren. Und auch dieser Effekt ist im Sommer am stärksten, wenn am meisten Sonneneinstrahlung eintrifft. Abgesehen von diesen lokalen Effekten wirken sich die großräumigen Veränderungen des Klimasystems in den benachbarten Regionen aus, der Arktis und des Atlantiks nämlich. Die Regionen nördlich des Polarkreises heizen sich im globalen Maßstab bei weitem am schnellsten auf. Und da die Bevölkerungszentren in Europa nördlicher liegen als vergleichbar dicht besiedelte Regionen in Nordamerika und Asien, macht sich diese Aufheizung bei uns auch stärker bemerkbar. Und auch wegen des schwindenden Schnees und Meereises wird mehr Energie in Form von Wärme aufgenommen. Der kühlende Einfluss aus der Arktis auf Nordeuropa entfällt und in Nordeuropa selbst bleibt auch mehr Wärme hängen. Hinzu kommt, dass der Atlantik durch den Wärmetransport der atlantischen Umweltzirkulation für das ungewöhnlich milde Klima sorgt und direkt das Wetter in Europa beeinflusst. Die große Wassermasse puffert zudem Temperaturschwankungen ab und liefert Feuchtigkeit, sodass heiße und trockene Bedingungen vor allem dann auftreten, wenn ein stationäres Hochdruckgebiet den Einfluss des Ozeans fernhält. Die Rolle des Atlantiks zu diesen stationären Hochdruckgebieten ist noch nicht sicher geklärt. Fest steht aber, dass der Atlantik einen wichtigen Einfluss auf die atmosphärischen Strömungen hat, namentlich auf den sogenannten Jetstream, der seinerseits die Hochdruckgebiete unter besonderen Bedingungen örtlich einklemmen und festhalten kann. In einem solchen Hochdruckgebiet sinkt die Luft nur sehr langsam ab, sodass sich kaum Wolken bilden, nur leichter Wind weht und keine kühle Luft vom Meer einströmen kann. Halten diese Bedingungen im Sommer länger an, weil die Wettersysteme blockiert sind, bildet sich ein Hitzedom. Entsprechend sind solche Jetstream-Muster statistisch eng mit Hitzeextremen im West- und Zentraleuropa verbunden. Nicht zuletzt verändern sich auch die Hitzewellen selbst. Ein besonders heißer Sommer sieht heutzutage ganz anders aus als sein Gegenstück in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dieser unerwartete Effekt kam in einer aktuellen Untersuchung zutage. Wir haben heute nicht nur mehr besonders warme Tage als in vorindustrieller Zeit, sie treten auch häufiger nacheinander auf. Und durch dieses Clustering sind die heißen Phasen im Mittel etwa 8% länger als vergleichbare historische Wärmeperioden. Dass sich der Klimawandel in verschiedenen Regionen der Welt ganz unterschiedlich auswirkt, hat aber nicht nur klimatologische Ursachen, sondern sind auch ganz erheblich von den sozioökonomischen Bedingungen abhängig. Untersucht hat diesen Zusammenhang eine Studie, die von Forschenden der Universität Leipzig durchgeführt worden ist. Sie hat mehr als 7000 wetter- und klimabedingte Katastrophen zwischen 1990 und 2020 weltweit betrachtet und diese Daten mit subnationalen Indikatoren für die menschliche Entwicklung kombiniert. Der Hauptautor dieser Studie, Khalil Teber vom Institut für Erdsystemwissenschaften und Fernerkundung der Universität Leipzig, hat ihre Ergebnisse wie folgt zusammengefasst. Ich zitiere ihn. Unsere Ergebnisse zeigen, dass das Risiko, das für Menschen von Klimakatastrophen ausgeht, nicht nur davon abhängt, wie stark die Gefahr selbst ist. Es kommt auch darauf an, wer ihr ausgesetzt ist und unter welchen sozioökonomischen Bedingungen diese Menschen leben. Insbesondere in Ländern, die in den letzten Jahrzehnten eine rasante sozioökonomische Entwicklung erlebt haben, wie beispielsweise Indien oder China, spielt der Wohnort eine entscheidende Rolle dabei, wie schwerwiegend die Auswirkungen einer Katastrophe auf die Menschen sind. Zitat Ende. Eine wesentliche Neuerung der Studie besteht darin, diese Effekte global zu untersuchen, sich dabei aber gleichzeitig auf subnationale Daten stützen zu können. Und anhand dieser subnationalen Daten zur menschlichen Entwicklung konnten die Forschenden aufzeigen, dass Ungleichheiten innerhalb eines Landes auch das Risiko, von Katastrophen betroffen zu sein, verschiebt. Besonders gefährdet sind Menschen in Ländern mit niedrigen und mittleren Werten im Index der menschlichen Entwicklung, wenn sie in Regionen leben, die unter dem jeweiligen nationalen Durchschnitt liegen. Weltweit ist die Gefährdung durch Katastrophen in Regionen mit niedrigem Entwicklungsstand in den letzten 3 Jahrzehnten zurückgegangen. Das spiegelt die Entwicklungsfortschritte in vielen Teilen der Welt wider. Dennoch sind die menschlichen Verluste in Regionen mit niedrigem Entwicklungsstand nach wie vor unverhältnismäßig hoch. Die Studie betont daher, dass eine Verringerung der Anfälligkeit und eine Stärkung der Anpassungsfähigkeit nach wie vor zu den wirksamsten Mitteln gehören, um die Auswirkungen künftiger Katastrophen zu mindern. Ich komme zu einer ganz anderen Seite des Klimawandels, nämlich der psychologischen, bei der es um die Einschätzung vom Denken und Verhalten anderer Menschen geht. Die erste Meldung bezieht sich auf die Einschätzung von Politikern vom Denken der Bundesbürger über den Klimaschutz. Der Bochumer Sozialpsychologe Wilhelm Hofmann hat das herauszufinden versucht mit einer Befragung von 6000 Politikern, die er gefragt hat, inwieweit sie glauben, dass ein durchschnittlicher Bürger klimaschädliches Verhalten als problematisch beurteilt. Und parallel hat er in der Bevölkerung dieselben Fragen stellen lassen. Das Ergebnis war, die Politik unterschätzt das tatsächlich vorhandene Problembewusstsein in der Bevölkerung deutlich. Entsprechend wurde nach der Akzeptanz von 3 politischen Maßnahmen gefragt: Steuern, Gesetzen und reinen Informationsmaßnahmen. Und auch hier war die Bereitschaft der Bürger weit über der Vermutung der Politik. Einzig bei reinen Informationsmaßnahmen, wie etwa Aufklärungskampagnen, liegen Politiker und Bevölkerung nah beieinander. Aber gerade bei den Instrumenten, die tatsächlich viel bewirken können, Steuern und Neuregelungen sind gemeint, unterschätzen Politiker die Unterstützung in der Bevölkerung massiv. Als Kontrollfrage wurde nämlich gefragt, ob sie bereit wären, 1% ihres Haushaltseinkommens zugunsten des Klimaschutzes abzugeben. Und auch da liegt die Zustimmung in der Bevölkerung viel höher, als es die Politiker vermuten. Etwa jeder zweite Bürger sagt ja, während die Politiker glauben, nur etwa jeder fünfte sei dazu bereit. Diese politische Fehleinschätzung ist übrigens ganz unabhängig von der politischen Partei und der Ebene, also Bund, Land oder Kommune, mit einer Abstufung. Je weiter rechts auf der politischen Skala, desto größer die Unterschätzung, wenn auch nur schwach ausgeprägt. Am deutlichsten war das bei der AfD, die durchgängig niedriger lag als alle anderen Parteien, von der Linken bis zur Union. Wie Wilhelm Hofmann festgestellt hat, ist diese Fehleinschätzung vom Verhalten anderer übrigens auch bei ganz anderen Fragen feststellbar. Das Phänomen wird sozialpsychologisch als pluralistische Ignoranz bezeichnet. Menschen unterschätzen massiv, wie sehr andere Menschen etwas unterstützen, wie eben zum Beispiel den Klimaschutz. Der einzige Unterschied zwischen Politik und Bürgern besteht darin, dass die Politik in der Fehleinschätzung bedeutend mehr daneben liegt. Der generelle Befund kann ja dadurch erklärt werden, dass die Mehrheit zu still bleibt. Wer Klimaschutz unterstützt, glaubt oft fälschlich, damit in der Minderheit zu sein und äußert sich entsprechend zurückhaltend. Dieser Befund ist übrigens nur wenige Tage später von einer Studie bestätigt worden, die die Universität hier in Erfurt durchgeführt hat. In 5 Studien mit insgesamt mehr als 5000 Teilnehmenden aus Deutschland und den USA untersuchte das Forschungsteam, wie Menschen die Einstellung und das Verhalten anderer zum Klimaschutz einschätzen. Dabei bestätigte sich zunächst das bekannte Muster. Die große Mehrheit der Befragten unterstützte Klimaschutzmaßnahmen grundsätzlich. Und diese Mehrheit wurde von anderen unterschätzt. Aber es wurde noch weiter danach gefragt, wie viel Geld wohl andere für den Klimaschutz spenden würden. Und hier zeigte sich genau das gegenteilige Ergebnis. Die Teilnehmenden überschätzten deutlich, wie viel andere tatsächlich Geld für Klimaschutz spenden oder sich politisch engagieren. Die Forschenden erklären diese gleichzeitige Unter- und Überschätzung durch einen allgemeinen psychologischen Mechanismus. Menschen neigen dazu, extreme Werte gedanklich zur Mitte hin zu verschieben. Große Mehrheiten werden dadurch unterschätzt, kleine Minderheiten überschätzt. Der Leiter der Studie, Dr. Kevin Tiede, hat dazu gesagt, ich zitiere, ein Teil dessen, was bislang als pluralistische Ignoranz bezeichnet wurde, also die Annahme, andere Menschen seien weniger zum Klimaschutz bereit, als sie tatsächlich sind, könnte auf ganz allgemeine Denkprozesse beim Schätzen von Anteilen zurückgehen. Das verändert die Perspektive auf ein Forschungsfeld, das in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. Und auch die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können. Zitat Ende. Vielmehr müsse man an praktischen Hürden, fehlendem Wissen über die wirksamen Maßnahmen oder politischen Rahmenbedingungen ansetzen, die klimafreundliches Verhalten erleichtern. Tiede sagt weiter, ich zitiere noch einmal, die Unterstützung für Klimaschutz ist in vielen Bereichen bereits vorhanden und dieser Befund zeigt sich als sehr robust. Die zentrale Herausforderung besteht aber möglicherweise weniger darin, Menschen zu überzeugen, sondern vielmehr darin, klimafreundliches Handeln zu erleichtern und wirksame Lösungen sichtbar zu machen. Zitat Ende.